Ja, es war irgendwann im Sommer 2012, als an unserer Tür der Pöstler geklingelt hat und zu meiner Frau gesagt hat, ich hätte gern mehrere hundert Franken von Ihnen. Das hatte sie natürlich nicht so gerade im Portemonnaie. Und dann musste ich selbst auf die Post gehen und mir die Bescheinigung holen, dass ich endlich Schweizer werden darf. Das war sozusagen der Bescheid vom Bundesamt für Migration, glaube ich, dass mein Einbürgerungswunsch stattgegeben wurde. Und seit Juli 2012 habe ich den Schweizer Pass oder zumindest die Idee. Und es ist für mich immer noch was Spezielles, Schweizer zu sein. Ich meine, ich kann das nicht verheimlichen, dass ich die längste Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt habe und aufgewachsen bin, dass es mich geprägt hat. Aber die Schweiz ist für mich einfach ein spezielles Land. Nicht nur, weil meine Frau Schweizerin ist, sondern weil ich habe schon als Kind, wenn ich in die Schweiz gekommen bin, haben wir immer gesagt zueinander, das Gras ist hier einfach grüner und die Welt ist besser. Und ich sage ja immer, die Schweiz ist das gelobte Land der Deutschen und ich darf da drin leben. Das ist einfach ein Privileg. Und ich bin mir sicher, heute werden wir ganz viel Möglichkeit haben, über die Schweiz zu reden und darüber nachzudenken, was die Schweiz braucht. Wir sind ja auch nicht zurückhaltend und das ist auch gut so. Ich selbst werde hier von der Kanzel keine politische Rede halten. Ich finde es auch nicht so angemessen, dass ich als jemand, der in Deutschland geboren wurde, allen Leuten sagen sollte, was man politisch machen sollte. Ich habe natürlich meine Meinung, aber die tut heute Morgen nichts zur Sache. Wir feiern ja Gottesdienst und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte gerne mal überlegen, was wünsche ich denn eigentlich den Christen? Was für Christen braucht dieses Land? Was können wir als Christen diesem Land geben? Das war so meine Perspektive, die mich bewegt hat, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Szene aus dem Alten Testament. Da gab es noch keinen Jesus. Das ist mir schon klar und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber ich glaube, in dieser Szene wird so viel deutlich von dem, was uns kennzeichnet als Leute, die Gott kennen und ich glaube auch, wir werden merken, was es mit unserem Glauben zu tun hat oder was es mit unserem Leben zu tun haben könnte, wenn wir noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Ich möchte uns mit hineinnehmen in ein Buch von einem der sogenannten großen Propheten. Vier Propheten werden als große Propheten bezeichnet, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Und in Jesaja 6 erleben wir, wie Jesaja Gott begegnet. Aus dem Jesaja-Buch wird ganz viel im Neuen Testament zitiert und Jesaja ist ein eindrücklicher Prophet, der nicht nur immer eine bequeme und einfache Botschaft hatte. Und ich möchte uns gern den Text vorlesen und dann sozusagen drei Dinge herausschälen, wo ich glaube, dass das uns als Christen, dass es was ist, was wir als Christen diesem Land geben können und was uns auch selbst reich beschenkt. Jesaja 6 lesen wir: Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Es sind so die ersten 4 Verse aus Jesaja. Ich nehme die Flagge mal nach hinten. Ich hoffe, das wird jetzt nicht als irgendwie Beleidigung der Schweiz oder so. Aber ich finde, das eine faszinierende Szene. Wir leben zu einer Zeit, wo es noch kein Disney und Pixar und Hollywood gegeben hat. Ich finde, das ist so eine gewaltige Vision, die Jesaja da hat. Als er sieht, ich weiß nicht, wie das war, es wird ja nicht als Traum beschrieben, also war er wach und er sieht Gott. Er sieht Gott auf dem Thron sitzen, umgeben von Engeln mit 6 Flügeln. Seraphime, das sind wahrscheinlich Feuerwesen gewesen und die rufen sich gegenseitig ein Lob zu von Gott. Und das Krasse ist ja, diese Szene, die hat sozusagen, man nennt es auch die Berufung von Jesaja, die da erlebt. Das ist sozusagen eine ganz grundlegende Szene aus seinem Leben. Und das ist nicht nur eine Vision. Er sieht nicht einfach nur irgendwas. Und das ist auch nicht einfach nur eine Audition. Er hört ja auch was. Er hört, wie die sich gegenseitig zurufen, heilig, heilig, heilig. Sondern er spürt auch noch was, oder? Da bebt der Himmel von diesem Lob. Soll man vorstellen, was das für eine Szene ist, in der er da drin steht. Irgendwie auch angsteinflößend, aber gewaltig. Und vielleicht gibt es da auch noch einen Geruch, der damit verbunden ist. Also das ist nicht einfach nur eine Show, die er erlebt, sondern er steht da vor dem lebendigen Gott und er begegnet da Gott. Und das ist für mich so das erste Kennzeichen, was wir so als Christen haben und wo ich denke, das macht uns als Menschen aus, die sich Christen nennen. Christen sind Gott begegnet, haben ein Bild von Gott. B? Seht ihr? Sehr gut. Es fehlen sogar zwei Buchstaben. Schlimm. Meine Frau war schon immer besser in Deutsch als ich. Das ist auch gut so. Sorry. So unvollkommen war die Begegnung von Jesaja mit Gott eben gerade nicht, oder? Das war kein Hosentaschengott, dem er da begegnet ist. Sondern dieser Gott, der sprengt alle Dimensionen, alle irdischen Dimensionen. Es ist zwar die Rede vom Tempel und vom Thron, aber im Grunde genommen füllt sein Gewand den ganzen Tempel. Nur der Saum seines Gewandes heißt in einem Lied, und das kommt hier aus Jesaja 6, dass der Saum des Gewandes den ganzen Tempel füllt. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Er sieht auf der einen Seite Gott und das muss gewaltig gewesen sein. Das heißt auch in der Elberfelder Sitzung, es ist ein hoher und erhabener Thron. Also er steht vor Gott und begegnet einem gewaltigen Gott. Das ist nicht einfach nur eine Begegnung bei der Wanderung, sondern das ist völlig überirdisch. Ich sage jetzt mal nicht außerirdisch, aber vielleicht, wenn wir irgendwelche Filme mit Außerirdischen sehen, dann können wir das nachempfinden, was da Hollywood produziert, kommt vielleicht den Gefühlen nahe, die Jesaja da hatte, dass er vor Gott steht. Und das ist kein Gott, den er sich irgendwie selber ausgedacht hat, sondern er begegnet ihm. Er kann dem nicht ausweichen, sondern er sieht ihn einfach. Er steht da. Er sieht, was da im Himmel vor sich geht. Zunächst mal ist er gar nicht Teil der Szene. Er ist Zuschauer. Und das ist auch keine intellektuelle Skizze, wo er gedacht hat, jetzt muss ich mir mal darüber nachdenken, wie Gott ist, sondern er bekommt Einblick in das, was im Himmel geschieht, er begegnet Gott und erlebt, was die Engel machen, dass die Engel sich sogar mit dem einen Flügelpaar die Augen bedecken, also Gott nicht anschauen, dass sie Gott gar nicht ansprechen, sondern sich gegenseitig dieses Lob Gottes zurufen, heilig, heilig, heilig. Und dass dieses Lob den Himmel erschüttert und dass der Tempel bebt. Das heißt, da von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Und dann wird in dieser Vision, in dieser Begegnung mit Gott, wird auch nochmal sichtbar, dass Gott alle irdischen Dimensionen nicht nur sprengt, sondern dass nichts auf dieser Welt an ihn herankommt. Im ersten Vers sagt Jesaja, glaube ich, nicht zufällig, dass er diese Vision hat im Todesjahr des Königs Usia. Usia war 52 Jahre lang König. Und das war ein großer, wichtiger König in Israel, in dem Reich Juda. Und er stirbt und in diesem Todesjahr sieht er einen anderen König. Die Engel rufen ja nicht nur heilig, 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 sondern sie rufen, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Wenn man genau hinschaut, müsste man wahrscheinlich sagen, der Herrscher der Armeen. Aber was der Satz sagen soll, ist, keine irdische Macht kommt an die Macht Gottes heran. Das ist eine Begegnung mit dem lebendigen und mächtigen Gott, der größer ist als diese Erde. Und dann heißt es noch, sagen die Engel, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Also alles, was wir auf dieser Erde sehen, ist eigentlich ein Hinweis auf Gott, auf Gottes Kraft, auf Gottes Stärke, auf Gottes Gegenwart. Und ich finde das so eine faszinierende Dimension und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen erahnen können, was der Jesaja da erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch bei den Christen so, dass bei uns als Christen so, dass wir eigentlich Christen dadurch werden, dass wir Gott begegnen. Christsein ist ja nicht eine rein kulturelle Tradition, die wir weiter pflegen mit Denkmalpflege und Gottesdiensten und liturgischen Feiern. Sondern Christsein speist sich aus der lebendigen Begegnung mit dem persönlichen Gott. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er mal zu seinen Jüngern gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, wir leben in einer anderen Zeit als Jesaja. Ja, wir wissen andere Dinge über Gott als Jesaja. Vielleicht, ich habe noch nie so eine Vision erlebt. Aber auch ich bin in meinem Leben Gott begegnet. Sei es, dass ich gemerkt habe, dass er da ist, dass er mich ermutigt hat, dadurch, dass andere Christen für mich da waren und mich ermutigt haben. Sei es, dass er mir in der Bibel durch Gottes Wort begegnet. Sei es, dass er mir auf übernatürliche Art und Weise geholfen hat in Situationen, wo ich gebetet habe und gefleht habe und gesagt habe, ich brauche deine Hilfe und dann war sie da. Ich glaube, die entscheidende Frage, die wir uns als Christen stellen müssen, wenn wir dieser Schweiz etwas geben möchten, auf welche Art und Weise lebe ich meinen Glauben? Wie komme ich zu meinem Gottesbild? Was prägt mein Gottesbild? Wo bin ich Gott begegnet? Wo bist du Gott begegnet? Wenn dich jemand fragt, warum glaubst du an Gott? Erzählst du dann das Glaubensbekenntnis? Erzählst du, dass wir schöne Gottesdienste haben? Oder wovon reden wir? Reden wir davon, dass wir diesen Gott persönlich kennen? Und das ist ja das Geniale bei Jesus, dass er uns gezeigt hat, wie Gott denkt, wie Gott fühlt, was Gott uns geben möchte, was Gott von uns erwartet. Das war ja auch das Geniale bei Jesus, dass er nicht einfach nur sich angepasst hat an die damalige Zeit, sondern dass er mit seiner Botschaft die Leute aufgerüttelt hat und gesagt hat, kehrt um, glaubt an den lebendigen Gott, glaubt nicht an euer eigenes Gottesbild, macht euch auf, seid bereit, euer Gottesbild an der Realität zu überprüfen. Ich zeige euch, wie Gott ist. Ich erkläre euch das Alte Testament. Ich gebe euch eine neue Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Und ich glaube, wenn wir der Schweiz was geben möchten als Christen, dann brauchen wir immer wieder die persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dann brauchen wir diese persönlichen Geschichten, diese persönlichen Erfahrungen, dass Gott nicht einfach nur eine Idee ist, dass Gott nicht einfach nur eine Tradition ist, sondern dass Gott uns was ganz Persönliches für uns ist. Wenn ihr mich fragt, was ich an der Schweiz schätze, dann erzähle ich euch einfach nicht nur was über die Verfassung und über das Staatsgebilde und über die direkte Demokratie oder sonst irgendwas Theoretisches, sondern dann erzähle ich euch von den Menschen, denen ich begegnet bin. Zum Beispiel bei der Feuerwehr in Heiden, wo ich mitmachen durfte und Leute kennengelernt habe, mit denen es einfach richtig gut war und wo ich gemerkt habe, die übernehmen Verantwortung. Oder die Leute in den Gemeinden hier oder im Appenzellerland oder wo auch immer in der Schweiz, wo ich gemerkt habe, ihr Herz schlägt für Gott und für die Menschen in der Schweiz und sind bereit, sich einzusetzen und da zu sein für andere. Ich würde euch erzählen natürlich von meiner Frau und von dem guten Essen und was weiß ich, aber ihr merkt, wenn ihr im Ausland gefragt werdet, hey, was ist so schön an der Schweiz? Ihr müsst nicht 3 Stunden überlegen und euch ein Konzept machen, sondern ihr wisst es, weil ihr hier aufgewachsen seid, weil euch dieses Land geprägt hat, weil ihr gute Erfahrungen gemacht habt, weil ihr stolz seid auf gewisse Dinge, die dieses Land hat und ganz zu Recht. Und die Schweiz ist für niemand von uns Theorie, sondern ganz viel Praxis. Und ich finde, genauso ist es auch bei unserer Beziehung zu Gott. Ich glaube, wir brauchen diese persönliche Begegnung. Und wenn du merkst, hey, mir fehlt es eigentlich. Mir fehlt es, dass ich mit Gott in Beziehung bin, dass ich wirklich ein gutes, positives Bild von Gott habe, was ich anderen erzählen kann. Mir fehlt es, dass ich Gott erlebe, dann streck dich danach aus. Ich meine, das ist ja das Faszinierende bei Jesus, dass er nicht gesagt hat, bleib, wo du bist und irgendwann wird es schon passieren, sondern dass er zu den Leuten gesagt hat, die zu ihm gesagt haben, komm, folge mir nach. Er hat gesagt, ich lade dich ein, entdeck das, was Gott ist, was ich dir geben kann. Und Christsein heißt, dass wir diese Begegnung mit Gott suchen können. Das Erste, was mir heute Morgen wichtig war, ist aus Jesaja 6 kommend, dass wir Gott aus dieser Begegnung mit Gott leben. Und dass wir als Christen sagen, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Liebe. Das, was dann weiter passiert, ist vielleicht nicht erstaunlich bei Jesaja. Und es ist auch ganz typisch für Gottes Begegnungen. In Jesaja 6, Vers 5 lesen wir, vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Im Tempel gab es ja Opferaltäre. Und es gab es anscheinend in dieser Vision auch. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Boah, denken wir vielleicht, ganz komische Szene, oder? Erstmal erschrickt der vor Gott. Er hat eigentlich Angst, was ja nicht überraschend ist. Wenn man sich überlegt, was er da erlebt, er erschrickt und schreit und sagt, Hilfe, ich bin verloren, ich kann hier nicht existieren. Und eigentlich ist es natürlich, oder, dass wenn man so einem Gott begegnet, so groß, so gewaltig, so mächtig, dass man dann erschrickt. Also ich habe ja schon Angst vor Hunden, vor großen Hunden. Also ich würde auch in so einer Szene so reagieren. Aber es ist eine ganz typische Reaktion. Wenn Menschen in der Bibel Gott begegnen oder wenn sie sogar nur Engeln begegnen, dann denken die, wow, was ist mit mir los, was bin ich? Auf einmal stehen die im Licht und merken, an mir hängt so viel Schmutz. Ich habe ja eigentlich gar nichts zu suchen auf der Bühne. Ich habe ja gar nichts zu suchen in der Gegenwart Gottes. Der Jesaja fühlt sich völlig fehl am Platz. Und er kriegt Angst. Er sagt, eigentlich müsste ich jetzt hier sterben. Ich bin völlig unwürdig. Ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Und dann geschieht was Erstaunliches und auch was Typisches für Gott. Diese Angst trifft gar nicht ein. Es ist nicht so, dass wenn wir Gott gegenübertreten und dann erschrecken, dass wir dann tatsächlich von ihm vernichtet werden, sondern er ist gnädig. Jesaja erlebt das hier auf eine ganz erstaunliche Art und Weise mit der glühenden Kohle. Das hat nichts mit dem Grillieren zu tun und ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber er erlebt hier offensichtlich auf eine übernatürliche Art und Weise, wie Gott ihm zuspricht, ganz real, ich reinig dich, ich vergeb dir, du darfst Gnade erleben. Und ich glaube, da merken wir, dass diese Begegnung, wo er nur Zuschauer ist, dass sie sehr persönlich wird. Und da ist auch irgendwo die Brücke zu unserem Leben als Christen. Wenn wir Gott begegnet sind, was hat es aus uns gemacht? Was geschieht da in unserem Leben? Wie erleben wir Gott? Und das Bekenntnis von Jesaja ist eigentlich, habe ich es, glaube ich, richtig geschrieben. Das Bekenntnis von Jesaja ist eigentlich, hey, Gott ist unglaublich gnädig. Ich bin eigentlich nicht würdig, in seiner Gegenwart zu sein und trotzdem darf ich da sein. Gott beschenkt mich mit Vergebung. Da ist nichts, was der Jesaja dafür tun kann, es wird ihm einfach geschenkt. Und wenn wir zum Beispiel ins Neue Testament schauen, ins Leben von Petrus. Petrus ist Jesus ja mal begegnet, da hat er einen Vorteil uns gegenüber. Der hat zu Zeiten gelebt, als Jesus auf der Erde gelebt hat. Und dann gab es diesen großen, die Situation, dass er als Berufsfischer zwar die ganze Nacht gefischt hat, aber keinen einzigen Fisch rausgezogen hat. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, wirf doch mal am helllichten Tag dein Netz aus und zieh es wieder an Land. Und dann sagt Petrus, ja, aufgrund von meiner Berufserfahrung mache ich das jetzt mal nicht, aber weil du sagst, probiere ich es aus. Macht es und macht den Fang seines Lebens. Völlig im Widerspruch zu allem, was er als Berufsfischer gewusst und gedacht hat. Und er erschrickt in dem Moment. Er erschrickt in dem Moment, wer dieser Jesus ist. Er geht vor Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und was macht Jesus in dieser Situation? Er wendet sich Petrus zu. Er sagt, Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen. Und lädt ihn ein, sein Jünger zu werden, von ihm zu lernen und ihm nachzufolgen. Und ich glaube, diese beiden Elemente, dass wir vor Gott erschrecken, dass wir merken, Gott ist so anders, Gott ist so perfekt, Gott ist so heilig, Gott ist so vollkommen, Gott ist so liebevoll und im Vergleich dazu erlebe ich diese Distanz. Aber auch das Bekenntnis, dass Gott diese Distanz überwunden hat, dass Gott auf uns zugekommen ist. Wir haben jetzt jahrelang Social Distancing eingeübt und müssen das immer noch machen. Und gleichzeitig sagt uns das Evangelium, Gott bleibt nicht auf Distanz, obwohl unser Leben eigentlich so nicht in Ordnung ist, sondern er kommt in unser Leben, er deckt auf, was nicht in Ordnung ist, aber er bringt es auch in Ordnung. Er vergibt uns, er heilt uns, er reinigt uns, er ermöglicht uns, eine Beziehung mit Gott zu leben. Und ich träume eigentlich von einer Schweiz, wo Menschen Verantwortung übernehmen, die Gott begegnet sind und die dieses Bekenntnis auf den Lippen haben. Gott ist gut. Gott ist gnädig. Gott vergibt. Gott ermöglicht Leben. Gott beschenkt. Gott korrigiert. Gott führt. Gott regiert. Ein Bekenntnis, was von dem Wissen erfüllt ist. Hey, wir haben einen lebendigen und mächtigen und wahren Gott, von dem ich aus meinem Leben erzählen kann, der mir in meiner Not zuhört, der demjenigen, dem es schlecht geht, nicht nur eins auf den Deckel gibt, sondern der sich ihm zuwendet, der die Trauernden tröstet, der die Traurigen begleitet und stützt, der den Sterbenden Mut macht, der den Kranken einen Wert gibt. Und ich glaube, unser Bekenntnis kann in diesem Land einen Unterschied machen. Wenn wir von unserer eigenen Begegnung mit Gott erzählen, wenn wir erzählen, wie wir selbst Vergebung erlebt haben, wie wir selbst erlebt haben, wie Gott unser Leben verändert hat, wenn wir davon reden, dann werden wir dieses Land verändern. Ich finde es so krass und eigentlich auch spannend. Wir können nur über diese Geschichte hier in Jesaja 6 nachdenken. Wir können auch nur über die Begegnung von Petrus mit Jesus nachdenken. Wir haben ganz viele Szenen nur, weil die Menschen darüber geredet haben. Der Jesaja hat es aufgeschrieben. Er hat nicht gesagt, boah, das ist mein persönlicher Schatz, sondern der hat gesagt, das muss das Volk wissen, was ich erlebt habe mit Gott. Und Petrus, gerade Petrus, der hat ja nicht nur die Erfolgsstories im Neuen Testament. Er ist derjenige, der am Ende, wo Jesus, nachdem er wahrscheinlich 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, als Jesus dann angeklagt wird, kommt ja jemand und sagt, hey, warst du nicht auch mit diesem Jesus unterwegs? Und Petrus sagt, ja, ich soll von Gott verflucht sein, wenn ich diesen Jesus überhaupt gekannt habe. Also, es ist eigentlich krass, der Petrus, der war auch nicht perfekt, aber er erzählt immer wieder von seinen Nicht-Perfekten und auch von seinen Perfekten oder von seinen Höhepunkten und von seinen Tiefpunkten, die er im Glauben und mit Jesus erfahren hat. Und weil wir das nachlesen können, werden wir ermutigt, auch von unseren Begegnungen mit Gott zu reden. Davon zu reden, dass wir Gottes Gnade erlebt haben. Die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Das hat Jesaja aufgeschrieben, weil er gewusst hat, das hat den Unterschied gemacht. Und Die Frage ist natürlich, wovon reden wir als Christen in unserer Welt, in unserem Umfeld? Wir müssen ja nicht die ganze Schweiz verändern, aber wir sind ja in der Familie unterwegs, wir sind im Beruf unterwegs, wir diskutieren über Corona-Maßnahmen. Welche Rolle spielt Gott in unseren alltäglichen Gesprächen? Welche Rolle spielt die Hoffnung, die er uns gibt? Wozu bekennen wir uns? Welche Rolle spielt Gott in unserem Denken über die Schweiz? Zwei Punkte habe ich gerade schon versucht deutlich zu machen. Ich glaube, wir müssen Christen sein, die aus einer lebendigen Begegnung, aus einer persönlichen Begegnung mit einem lebendigen Gott unser Leben gestalten. Und die Schweiz braucht Christen, die davon erzählen, was Gott ihnen bedeutet, die das nicht für sich behalten. Und noch was Drittes kommt zum Ausdruck in diesem Text, wenn man weiterliest ab Vers 8, dann passiert auf einmal was mit Jesaja, denn er hört, was Gott sagt. Und da beginnt er, erst war er Zuschauer, dann wird er involviert und dann beginnt seine persönliche Reise mit Gott. Obwohl das im Kapitel 6 steht, gehen eigentlich alle davon aus, dass das seine persönliche Berufung war und dass es eigentlich am Anfang vom Jesaja-Buch stehen müsste. Warum es jetzt hier steht, tut nichts zur Sache. Aber eigentlich ist es seine Berufung, die er da erlebt. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Da sagt er, geh und sag zu diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht doch nichts, seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Der letzte Vers, der letzte Teil, der ist sicher der herausforderndste Teil an diesem ganzen Text. Und ich werde da nicht so genau drauf eingehen, warum Jesaja so eine harte Botschaft von Gott bekommt. Denn die Botschaft von Jesaja ist ja nicht unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist die, die Jesus uns gegeben hat. Aber was wir da bei Jesaja sehen, ist, dass er... dass sein Leben von einer Berufung geprägt ist. Die Berufungsgeschichten in der Bibel sind völlig unterschiedlich. Mose erlebt es irgendwie gegen seinen Willen, dass Gott ihn auswählt. Der Paulus, dem begegnet Jesus und er wird erst mit Blindheit geschlagen und danach macht er sich tatsächlich auf. Einer der größten Gemeindegründer der ersten Christenheit zu werden. Wobei das dann immer noch eine Weile dauert. Er ist ja dann erstmal eine Weile wieder in seiner Heimat und dann holt ihn der Barnabas und dann irgendwann sendet ihn die Gemeinde von Antiochia aus. Das passiert auch nicht alles sofort. Aber die Berufungen, die sind immer ganz unterschiedlich. Der Petrus wird anders berufen als der Matthäus. Und hier bei Jesaja erleben wir was ganz Geniales. Der Jesaja, der meldet sich eigentlich freiwillig. Gott sagt, ich habe da Bedarf. Ich habe eigentlich einen Auftrag, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wen ich senden soll. Und dann sagt der Jesaja, hey, hier bin ich. Ich bin doch da. Ich bin bereit. Sende mich. Und das war eine extrem schwierige Berufung, die er zu leben hatte. Er hat zwar auch Hoffnung angekündigt, aber auch viel Zerstörung. Er hat das Volk gewarnt und das war keine einfache Geschichte, die er da hatte. Wobei eben einige der interessantesten und auch wichtigsten Prophezeiungen auf Jesus hin, dass er zum Beispiel Gott mit uns ist, Emmanuel, steht alles im Jesaja-Buch. Auch Jesaja 53, wo auf die Kreuzigung hinweist, auch das erzählt Jesaja. Aber zu seiner Zeit damals hatte er keine gute Presse. Haben ihm nicht alle auf die Schultern geklopft und gesagt, deine Gottesdienste sind immer die besten. Sondern er hatte da einige Herausforderungen zu bestehen. Und ich will nicht sagen, dass es uns heute genauso geht. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass wir uns immer überall in die Nesseln setzen. Sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist für mich, welche Berufung leben wir als Christen? Was für Christen braucht die Schweiz? Ich glaube, die Schweiz braucht Christen, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Jesus sagt schon zu seiner Zeit, die Ernte ist reif, betet darum, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Ich selbst habe von Gott auch einen Tritt in den Hintern gebraucht, damit ich mich aufgemacht habe und Theologie studiert habe. Aber ich glaube, und Pastor geworden bin, aber ich glaube, niemand von uns braucht ein spezielles Berufungserlebnis, um zu sagen, ich möchte meine Zeit dafür einsetzen, dass andere Menschen Gott kennenlernen. Wenn ihr hier vorne reingekommen seid und unser schönes Kreidebild gesehen habt, was wieder jemand aus unserer Gemeinde gemalt hat und mich fasziniert es immer, dann steht da, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber das ist nur ein Ausschnitt aus dem, was Jesus gesagt hat am Ende vom Matthäus-Evangelium und am Ende seines irdischen Lebens, bevor er sich von den Jüngern verabschiedet hat. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes. Lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist immer im Kontext vom Auftrag. Und die Frage, die wir uns stellen müssen als Christen, was ist denn unsere Berufung in diesem Land? Was ist unsere Botschaft? Die findet sich nicht in Jesaja 6. Die findet sich im Neuen Testament. Aber welche Botschaft haben wir denn? Sind wir Botschafter Gottes, die von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Größe, von seiner Vergebung reden? Ich glaube, die Schweiz braucht Menschen, die bereit sind, diese Berufung anzunehmen. Das hat sich nicht geändert, dass Gott sagt, hey, ich habe hier eine Botschaft. Und das heißt auch nicht, dass alle jetzt zu alttestamentlichen Propheten werden müssen oder zu Pastoren. Diese Botschaft, die muss ja in jeden Winkel unseres Lebens kommen. Die muss in die Kinderzimmer kommen, die muss in die Altenheime kommen, die muss in unsere Büros, im Geschäft, die muss auf die Straßen in der Schweiz kommen, diese Botschaft. Diese Botschaft, die gehört nicht nur in den Nationalrat oder auf politische, in das Leben von Politikern, sondern auch in das Leben von unseren Nachbarn, in das Leben von unseren Kollegen im Verein, mit denen wir zusammen Fußball spielen oder im Schützenverein oder sonst irgendwas. Es gehört in das Leben von den Menschen, die wir auf dem Spielplatz treffen und mit denen wir zusammen eine Bratwurst grillieren. Diese Botschaft, die muss unter die Leute. Und überall da, wo wir sind, können wir Botschafter sein und Botschafter werden. Die Frage ist, hören wir den Ruf Gottes? Sind wir bereit, diese Berufung anzunehmen? Sind wir bereit, diese Berufung zu leben? Oder haben wir das an andere delegiert? Sagen wir, das habe ich jetzt mal eine Zeit lang gemacht, aber andere machen das vielleicht jetzt weiter. Leben wir diese Berufung in irgendeinem Kontext? Ist das Teil von unserem Leben? Ich glaube, die Schweiz braucht Christen, die sich ganz neu fragen, was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Botschaft für diese Gesellschaft? Und ich glaube, mit diesem Dreiklang sind wir genug herausgefordert, heute am Nationalfeiertag. Ich glaube, dass wir als Christen der Schweiz ganz viel zu geben haben. Ich glaube, wir können erzählen davon, wie genial dieser Gott ist. Und dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern dass er uns tröstet, dass er uns hilft, dass er uns ermutigt, dass er uns stärkt, dass er uns Hoffnung gibt. Und wir können bekennen, was er uns persönlich gegeben hat. Wir können reden von seiner Vergebung. Wir können reden von den Fehlern, die wir gemacht haben und wo er uns eine neue Chance gegeben hat. Wir können reden von seiner Liebe und Gnade. Und wir haben eine Botschaft, die auch für andere wichtig ist. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns berufen zu lassen? Begegnung, Bekenntnis, Berufung. Ich habe gedacht, diesen Dreiklang möchte ich euch gerne mitgeben. Ich glaube, man könnte noch viel ergänzen und auch noch mal weiter darüber diskutieren. Und dafür ist ja heute noch genügend Zeit. Vielleicht hast du die Gelegenheit, dir heute mal Gedanken darüber zu machen. Wo bin ich in der letzten Woche oder im letzten Monat Gott begegnet? Wenn ich jetzt heute jemanden treffen würde, was würde ich ihm über meine Beziehung zu Gott erzählen? Was sind die Dinge, die mir an Gott so wichtig sind, so kostbar sind, dass ich am Sonntagmorgen in den Gottesdienst komme? Ich nehme jetzt mal an, ihr seid gekommen, weil das was besonders Wichtiges für euch ist. und ich Zeit mit ihm verbringe. Was sind die Dinge, die du jemandem sagen würdest, das schätze ich an Gott, das ist so gut und besonders. Und dass du dir auch überlegst, was ist denn die Botschaft, die Gott für deine Nachbarn hat oder für deine Freunde hat oder für deine Familie hat, für deine Ehefrau, für deinen Ehemann. Wo ist deine Berufung? Die drei Fragen. Wo bist du Gott begegnet? Was hat Gott dir geschenkt? Wo kannst du dich bekennen? Und die Frage auch, was ist deine Berufung? Ich lade dich ein, ganz neu an diesem 1. August, an diesem Nationalfeiertag, darüber nachzudenken, wie du Gottes Botschafter in der Schweiz werden kannst. Ich will gern beten. Herr Jesus, du hast damals den Jesaja herausgefordert. Und du forderst auch uns heute heraus. Ich danke dir dafür, dass wir in der Schweiz leben dürfen. Ich danke dir für den Segen, den du uns schenkst. Ich danke dir für die Freiheit, in der wir leben dürfen. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich danke dir noch viel mehr, dass du so ein guter Gott bist. Dass du mir persönlich begegnet bist. Dass ich erlebt habe, wie du mir in Angst Mut gemacht hast und Hoffnung gegeben hast. Wie du mir nicht nur meine Schuld vorhältst, sondern mir auch vergibst. Wie du mich veränderst. Wie du mir hilfst, darüber nachzudenken, was meine Botschaft ist. Und ich danke dir für die Berufung, die jeder von uns hat. Ich danke dir für den Auftrag, den du für uns hast. Und ich danke dir für die Möglichkeit, am 1. August von dir zu reden. Amen.